Du hörst einen Beitrag, den Abonnentinnen und Abonnenten von der Republik finanziert haben. Mit einem Abo unterstützt auch du unabhängigen Journalismus.
Evangelika, was gibt es zur aktuellen extremen Sommerhitze eigentlich noch zu sagen?
Dass sie nervt. Und sonst, hey, vielleicht gar nicht so viel. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn nicht mehr zu viel gesagt wird. Glaube ich.
Interessante Position. Ich freue mich auf die Diskussion nachher. Yves?
Ich würde sagen, zum Glück ist relativ viel gesagt worden über Waldbrände, über hunderttausende verelendete Fische, über Seespiegel, die viel zu tief sind, wegen dem Bodensee waren. Vor einer Velotour hätte man nicht baden können. Gut, das ist noch nicht das grösste Problem, das wir haben. Ich befürchte jetzt einfach ein bisschen, dass die ganze Debatte sehr technisch geführt wird über Gebäudesanierungen, Klimaanlagen und so weiter, was aus meiner Sicht zu wenig ist.
Es ist der Sommer der Hitzewellen, aber es ist auch der Sommer der Waldbrände. Europa brennt, hat die New York Times kürzlich geschrieben. Und es passiert den Sommer auch noch etwas anderes. Erst gerade haben die Außenminister von Spanien und Großbritannien zusammen gesagt, der Sommer zeige, dass der Klimawandel inzwischen einen die nationale Sicherheit bedrohenden Notstand sei, der Europa und unsere Lebensweise bedroht. Jetzt wird viel darüber geredet, wie sich Europa, aber auch die Schweiz an die Klimaerwärmung anpassen kann, wie man mit der Hitze umgehen kann und vor allem auch über eine strengere Klimapolitik. Das sind alles sehr relevante Fragen, aber diese Fragen werden mittlerweile auch Sommer für Sommer zwei Monate lang sehr routiniert diskutiert. Und die Antworten auf die Fragen sind vielfältig, aber auch immer sehr ähnlich. Was gibt es noch zu sagen, was nicht schon 100-mal gesagt wurde? Darüber rede ich heute in unserer ersten Folge nach der Sommerpause im Podcast «Gute Frage». Zusammen mit meinen beiden KollegInnen, der Angelika Hardegger, Yves Wegelin, ich bin Elia Blühle. Angelika, was hast du diesen Sommer bisher gemacht? Und wie gehst du eigentlich mit der Hitze um?
Ich habe so ganz bisschen Ferien gemacht und sonst hauptsächlich mehr probiert zu arbeiten, als wirklich geschafft. Wenn du fragst, was treibt euch um? Hey, es treibt mich wirklich die Frage so um. Wann bekommen wir eine Klimaanlage in dem Rothaus, wo wir drin hocken? Es ist auch jetzt in dem Studio schon einfach mega heiß.
Es belämmert so das eigene Denken, oder?
Ich finde echt, es geht am Morgen bis am Mittag geht's einigermaßen gut und am Nachmittag kann ich nicht mehr produktiv arbeiten. Mhm. Also selbst die Vorbereitung auf den Podcast habe ich wirklich eine grosse Herausforderung gefunden, um sich da gescheite Gedanken zu machen bei 35, 36 Grad.
Yves, du bist gerade aus 3 Wochen Sommerferien zurückgekommen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch auf dich, ein bisschen eifersüchtig. Wie ist dir gegangen?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht so wahnsinnig Mühe mit der Hitze. Gut, in der Ferien sowieso nicht. Ich habe auch den Luxus, dass ich, wenn ich arbeite, kann ich, wenn es so heiß ist, Homeoffice machen und dann hocke ich teilweise einfach auch in der Badhose in meiner Wohnung, die relativ kühl ist. Also grundsätzlich, mir macht es nicht so wahnsinnig Mühe, persönlich. Mir ist mehr so die grosse Frage, was da mit diesem Planet passiert, wo mich viel mehr, teilweise sogar in Nacht, umtreibt.
Mhm. Angelika, du hast eingangs gesagt, die Hitze beschäftigt dich sehr, sie hindert dich tatsächlich auch manchmal am Arbeiten und gleichzeitig fragst du dich, ob es überhaupt sinnvoll ist, im Moment so viel über die Hitze zu reden. Das hat mich neugierig gemacht. Kannst du das ausführen, was du genau mit dem meinst?
Ich glaube einfach, die Hitze hat ja so wie ein einiges Moment. Also sie ist eine kollektive Erfahrung. Egal, wo du politisch jetzt stehst, was du wählst, die Hitze raubt dir jetzt den Schlaf. Also gut, nein, Mief nicht. Aber ich meine, alle leiden darunter. Es ist sehr intim. Sie geht einem unter die Haut, die Hitze und ja insofern auch, also damit auch das Klimathema. Das heisst, ich habe das Gefühl, man ist einmal an dem Punkt, wo es offensichtlich unlügbar ist, dass sich fundamental etwas verändert hat und weiterhin wird verändern. Und das teilen alle. Und in dem Moment, wo man jetzt anfängt, über die Hitze und über das Klima zu reden, gehst du ja automatisch von dem gemeinsamen Punkt weg, weil du wirst es nicht diskutieren. Also die Idee vom Diskutieren ist ja, dass man unterschiedliche Positionen rausstellt, dass man sich abgrenzt. Und das, finde ich, kann auch eine Gefahr haben, weil ich glaube, so wie wir zuletzt vor dieser Hitze über das Klima diskutiert haben, ist es nicht sehr Erfolgsversprechen gewesen für die Sache, für den Klimaschutz an sich. Mhm.
Das habe ich jetzt sehr abstrakt gefunden. Kannst du das noch mit einem konkreten Beispiel erläutern?
Also ich finde zum Beispiel heute Morgen habe ich ein Interview gelesen im Tagesanzeiger mit Albert Rösti, Umweltminister, Bundesrat. Und in dem Interview lässt man dann zum Beispiel, dass auch der Albert Rösti, was ja der Ölrösti ist, jemand, der sehr viel lobbyiert hat.
Der Ölbert, oder? Wir nennen die Grünen ihn gerne.
Gut, der Ölbert, der fährt jetzt auch ein E-Auto.
Ja.
So hat man dort können lesen. Ich finde, das ist ein Klassiker, dass er das jetzt sagt. Und gleichzeitig ist es natürlich in so einem Interview dann auch so, dass man mit ihm redet über die Hitze. Einig ist, es ist mega nervig und mühsam. Und er dann aber auch sagt, ja, aber natürlich können wir das in der Schweiz nicht allein lösen, das Problem. Und von der linken Seite ist es genau das Gleiche. Die Linken sagen dann, ja, es ist mega nervig. Wir haben es auch schon immer gesagt. Wir haben Recht gehabt. Und jetzt werfen wir noch die Klassenfrage auf. Und jetzt werfen wir noch die Frage auf, leiden eigentlich Frauen oder Männer mehr unter dieser Hitze? Also das Thema wird dann wie so angereichert mit anderen politischen Themen. Und ich finde, die Gefahr besteht, dass man dann zurückgeht oder weitergeht in einen Kulturkampf. Das Klimakulturkampf wird wieder, wo ich doch glaube, der Moment hat eigentlich das Potenzial, um relativ unpolitische Handlungen auszulösen.
Zum Beispiel?
Also wenn du jetzt zum Beispiel Einfamilienhausbesitzer bist und den Sommer keine Solaranlage hast. Also wenn du tatsächlich eine relevante Stromrechnung jetzt zahlst im Herbst, dann bist du einfach nicht so gescheit. Das weiss jeder. Und ich finde, das ist gut. Es gibt ja in anderen Ländern, zum Beispiel in Deutschland. Ich war gerade in Sachsen-Anhalt für eine Reportage. Dort wird die AfD wahrscheinlich die Landtagswahlen gewinnen. Und eine der ersten Amtshandlungen, die sie angekündigt hätte im Fall von einer Machtübernahme, ist, sie würde wollen, die Landesenergieagentur streichen. Also das ist die Agentur, die den Leuten sagt, wie sie können Energie sparen daheim und dass sie sollen ihre 20-jährigen Waschmaschinen austauschen. Also etwas völlig Technisches, total unpolitisch, finde ich, ist politisiert worden. Und in den USA zum Beispiel hat es...
Der Gasherd.
Ja, oder der Kühlschrank ist mega politisch geworden. Es hat irgendwann einen Freedom Act gegeben für den Kühlschrank, weil Republikaner gesagt haben, ich lasse mir jetzt keine neuen Energiestandards vorschreiben für den Kühlschrank. Da sind wir ja mega weit davon weg in der Schweiz. Und ich finde, das gilt es zu bewahren.
Das ist sehr interessant, was du sagst. Ich habe noch ein, zwei Einwände oder ein, zwei Fragen, die gleich schnell einfragen. Kannst du mit dem, was Angelika sagt, etwas anfangen?
Zur Hälfte.
Ja.
Also, wo ich mit der Angelika bin, ist, dass sie auch glauben, dass politische Diskurs aus progressiver Seite weniger ausschliessen sollte. Also ich glaube, eigentlich ist ein progressiver Diskurs ein Diskurs, der eine Welt skizziert, wo alle irgendwie mit ihrem Platz haben. Und was tatsächlich, sage jetzt mal, auch auf linker, progressiver Seite passiert, ist, dass man teilweise Sachen, ich sage jetzt mal, unnütz oder unnötig politisiert. So, dass ich eher das Gefühl habe, es ist kontraproduktiv.
Hast du ein Beispiel? Jetzt im Zusammenhang mit der Hitze.
Du hast im Vorsprechen noch gesagt, dass Institutionen geschrieben, dass die Klimaanlage eine kolonialistische Note hat.
Vielleicht nicht so Klärung, oder was du erwähnst, Yves, ist ein Papier von der Schweizerischen Energiestiftung, das sich geäussert hat zu dieser Debatte rund um, sollen wir die Klimaanlage installieren, ja oder nein. Und die Energiestiftung, das muss ich betonen, sagt, es gibt sehr viele Fälle, wo es sinnvoll ist, Klimaanlagen zu installieren, zum Beispiel in Spitälern, Schulen etc. Und gleichzeitig sagen sie, ja, es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man sich an die Hitze anpassen kann. Und in diesem Zusammenhang wird auch erwähnt, dass Klimaanlage oder die Form von Kühlung ein kolonialistisches Konzept sei, weil in anderen Weltregionen haben die Menschen schon immer unter einer Hitzebedingung gelebt. Und Klimaanlage ist quasi erst zum Thema geworden in dem Moment, wo man hat gefunden hat, ja, wir müssen jetzt zum Beispiel in gewissen afrikanischen Ländern eine andere Lebensform zur dominanten Kultur machen. Also, dass die zum Beispiel auch kolonialistische Engländer können am Nachmittag um zwei ihrer Arbeit nachgehen können. Ich glaube, so, das ist grob das Konzept. Und Angelika hat das erwähnt, weil sie gefunden hat, das sei nicht wahnsinnig hilfreich in dieser Debatte.
Ja, ich finde einfach, also ich vertraue schon die Augen, wenn ich das lese in so einem Post und ich frage mich dann, was macht jemand, der SVP wählt?
Wenn er das liest,
ja. Mhm.
Aber vielleicht ist es ja beides. Oder? Auf der einen Seite finde ich es durchaus interessante Gedanken, wo nicht aus der Luft geholt ist. Und gleichzeitig fragt sich, ob es strategischer klug ist, quasi das in die Debatte zu bringen, weil man etwa weiss, wie sich nachher die Leute werden verhalten.
Ich finde halt Klimaanlage ein gutes Beispiel, weil ich glaube, in der Schweiz, ich rede jetzt über die Schweiz, es ist ja Konsens, dass man nicht einfach jetzt sorglos überall Klimaanlagen einbauen. Also ich habe jetzt zwar gesagt, okay, ich hätte wirklich gerne eine im Büro, aber ich bin typisch Schweizerin. Also ich fange schon an husten fast, wenn ich das Wort höre. Mm. Klimaanlage. Und wenn ich in die Ferien gehe, irgendwie in ein Hotelzimmer, dann tue ich als allererstes die Klimaanlage ausschalten. Und ich finde, Albert Rösti sagt das ja zum Beispiel jetzt auch in dem Interview, das braucht es nicht überall. Man soll doch einfach lüften. Mm. Das ist der schweizerische Konsens. Mm. Darum frage ich mich so ein bisschen, wieso muss man jetzt kommen mit Klimaanlagen, sind kolonialistisch?
Aber Angelika, wäre es nicht ein bisschen eine Verarmung von der Debatte? Geht es auch nicht darum, wieder gewisse Ambivalenzen auszuhalten? Also können auszuhalten, zum Beispiel, ja, es braucht Klimaanlagen, das steht außer Diskussion. Also ich muss es noch einmal betonen, wir können ja unsere Büros hier ab dem Nachmittag um 2 nicht mehr arbeiten bei dieser Sommerhitze. Es geht nicht, es ist niemand mehr da, wir gehen alle heim oder irgendwo in eine gekühlte Bibliothek. An diesem Ort braucht es eine Klimaanlage, sonst geht das nicht mehr. Gleichzeitig kann man auch nebenan schon eine Diskussion darüber führen, hey, woher kommt die Idee eigentlich, dass wir zum Beispiel am Nachmittag um 2 arbeiten müssen? In anderen Ländern machen wir das im Sommer halt nicht. Da arbeiten wir vom Morgen früh bis um 11 Uhr und nachher machen wir bis um 5 Uhr nichts mehr und dann arbeiten wir halt ab um 5 Uhr noch ein.
Ich finde, die Diskussion kann man führen, absolut. Mein Punkt ist nur, dass ich sage, ich glaube, der Sachklima, wenn es ums Klima, um den Klimaschutz geht, wenn man Leute möchte dazu bringen, dass sie das Klima besser schützen, nützt es nicht mega viel, wenn man das macht.
Vielleicht ein interessanter Punkt, oder? Ich glaube, es ist eher eine menschliche Reaktion, dass sehr schnell zum Beispiel noch Schuldige zu suchen oder intuitiv so die Ausschlussbewegung zu machen. Und was ich zum Beispiel oft höre in meinem, sagen wir, sehr progressiven Umfeld, ist so, ah, jetzt kommen ausgerechnet Bauern und wollen die Unterstützung. Oder jetzt passiert das, was wir halt schon immer gesagt haben. Und ich glaube, da bin ich voll mit dir einig. Ich glaube, da muss man extrem aufpassen, weil die Momente, wo so etwas passiert, sind auch immer Momente, wo man jemanden kann inkludieren, oder? Wo man kann sagen, hey, ja, jetzt siehst du es. Es ist im Fall nicht zu spät, jetzt etwas zu ändern. Und auch, nein, ist das Interview von Albert Rösti, oder? Albert Rösti ist ein Politiker mit sehr viel Interesse, aber dass er im Interview sagt, ja, ich hätte nicht erwartet, dass mal ein Sommer so heiß wird. Ich meine, ja, da kann man darüber lachen und es ist auch lächerlich bis zu einem gewissen Grad, weil das sagen ihm all seine Experten seit Jahren. Aber ich glaube, man muss dort aufpassen, dass man das eben noch nicht lächerlich macht, oder? Weil dann will man einfach ausschliessen und dann wird es Kulturkampf.
Also, die Aussage ist eigentlich für einen gewählten Politiker, für einen gewählten Bundesrat eigentlich ein absoluter Skandal.
Also, wenn oder? Ich jetzt, ja, ich habe nicht erwartet, dass es
ja.
so.
Ja, also, dann muss ich sagen, ja, das ist echt
eine
Inkompetenz
fast
nicht zu übertreffen. Also, das muss man schon in dieser deutlich gesagt sagen. Und ich finde, jetzt einfach auf jede Person, die vielleicht SVP wählt, jetzt zeigen und sagen, ah, du hast irgendwie nichts geschnallt, und mir sagen, das finde ich falsch, oder? Also, dort finde ich schon auch, man muss irgendwie den Leuten auch Fehler zugestehen, dass man vielleicht irgendwie eine Meinung mal ändert. Aber ich finde, die gewählten VerantwortungsträgerInnen, also dass man auf die zeigt und vielleicht auch den Moment nutzt, um zu verhindern, dass man in 3-4 Monaten dann wieder sagt, das ist doch alles okay. Das finde ich schon richtig. Ja. Also ich glaube, das Ende schliesst die andere nicht aus. Aber ich bin bei dir, dass man jetzt nicht irgendwie so in einen Kulturkampf muss kommen, wo man wie nichts Konstruktives wieder auf die Beine bringt.
Mhm. Wolltest du noch etwas ergänzen, Angelika?
Nein, ich bin einverstanden.
Ah,
wir kommen aus der Sommerpause zurück und sind uns einig. Ich würde sagen, wir machen ganz kurz eine Durchschnaufpause und dann gehen wir weiter zu den knallharten politischen Interessen.
Wir sind gerade wieder da.
Hallo, ich heiße Adrienne Fichter und ich bin Tech-Journalistin bei der Republik. Ich arbeite für die Republik, weil man da Digitalisierung schon immer als etwas Politisches und Ethisches verstanden hat und weil so etwas sonst nirgendwo in der Schweizer Medienlandschaft gibt. Wir sind werbefrei und unabhängig. Wir haben keinen Tracker auf unserer Webseite eingebaut. Und unter republik.ch/hallo kannst auch du ein Abo lösen.
An dieser Stelle wollte ich ganz kurz ehrlich sein mit euch. Wir haben jetzt gerade 5 Minuten Pause gemacht, weil auch in diesem Studio ist es wirklich unfassbar heiß. Jetzt haben wir aber ein bisschen gelüftet und jetzt können wir gleich wieder weitermachen. Yves, du sagst, du befürchtest, dass die Klimadiskussion, die wir jetzt den Sommer gerade führen, wieder bei sehr technischen Details und Diskussionen über Gebäudesanierungen stecken bleibt. Aber dass es eben auch noch ganz andere, grössere Themen gibt, die man jetzt in dieser sehr akuten Situation müsste diskutieren. Was ist denn für dich zum Beispiel ein Thema, das im Moment in diesen ganzen Debatten komplett untergeht, wo du wichtig findest?
Ja, ich habe eingangs gesagt, dass ich glaube, technische Diskussion meine ich in dem Sinn, dass wir jetzt sehr, wir reden über Gebäudesanierungen, wir reden über Klimaanlagen. Vor ein, zwei Jahren hat man vor allem über den Zubau von Energie geredet, also von erneuerbaren Energien. Und ich finde das alles wichtige Diskussion. Also versteht mich nicht falsch, es ist nicht das Entweder-Oder. Für mich ist mehr so der Gedanke, dass ich, eigentlich geht es um unser ganzes Wirtschaftssystem. Also unser Wirtschaftssystem bestimmt, wie viel CO2 bzw. Treibhausgas wir ausstoßen und wer darunter leidet. Also ein Beispiel, ganz konkret Steuerpolitik. Die Schweiz ist seit mindestens 30 Jahren, ja, man kann sagen, wirklich sehr führend im Steuerwettbewerb. Also das heisst, wir haben Steuern in den Kantonen für Unternehmen, die an die 10% oder zumindest sehr stark Richtung 10% gehen. Mit dem haben wir ganz viele Unternehmen ins Land gelockt. Das heisst, ganz viele andere Länder, die grösser sind, die teurere Infrastruktur haben und so weiter, die müssen wie folgen. Mhm. Also das heisst, in diesem Steuerwettbewerb ist es einfach weltweit extrem schwierig geworden, für Staaten genug Steuern einzunehmen. Wieso sage ich das? Wir haben Zahlen, die sagen, ja, die Welt müsste rund 8 Billionen US-Dollar jährlich investieren, um mit dem Klimawandel fertig zu werden. Heute sind es 2 Billionen, die investiert werden. Ungefähr 1 Billion von Privaten, 1 Billion von Staaten. Ja, die Privaten offenbar investieren die einfach zu wenig, weil die Gewinnmöglichkeiten an anderen Orten einfach besser sind. Und die Staaten, die haben kein Geld. Also viele Staaten haben zu wenig Geld. Also man müsste, um die Lücke von 2 auf 8 Billionen zu füllen, müsste man jetzt noch 6 Billionen an Steuergelder einsetzen, sofern die Privaten nicht mitmachen. Aber viele Länder können das gar nicht stemmen. Also wir haben zu wenig öffentliche Mittel, um dort zu investieren. Und die Schweiz ist seit 30 Jahren, man muss es halt sagen, führend in diesem Steuerwettbewerb, der dazu führt, dass die Staaten einfach zu wenig Mittel haben, zu investieren. Und darum sage ich immer, wir können jetzt über Klimaanlagen reden, wir können über den Zubau von Energie reden, das ist alles wichtig. Verstehe mich nicht falsch, ich finde, das Zentrum schliesst das andere nicht aus, aber die ganze Steuerpolitik, dort ist die Schweiz eine Weltmacht. Und ich glaube, wenn die Schweiz wirklich etwas weltweit kann dazu beitragen kann, gegen Klimawandel, dann ist es in der Steuerpolitik. Und ich habe nie verstanden, wieso dass die ganze Klimadebatte in der Schweiz und alle Leute, die sich mit dem befassen, sich nicht viel mehr mit dieser Steuerpolitik auseinandersetzen, die man vor 2-3 Jahren mit der OECD-Mindeststeuerreform zum Beispiel hat geführt.
Also wenn ich dich richtig verstehe, eigentlich in dem Moment, wo das Klima wieder in die breite politische Debatte zurückkommt, dann führen wir wieder sehr fein ziselierte Diskussionen darüber, was man jetzt im Kleinen machen kann. Das, was du sagst, hey, aber eigentlich, das ist eine globale Krise, ein globales Problem, die Schweiz ist ein wichtiger Player, dort könnten wir auch etwas machen, dort haben wir auch Handlungsmacht. Wieso reden wir nicht über das? Mhm.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann wirfst du die Systemfrage auf, oder?
Ja, was heisst Systemfrage? Also Systemfrage wäre für mich Kapitalismus, Sozialismus. Höhere Steuern, würde ich sagen, das ist noch nicht Systemfrage.
Aber sag nochmal schnell, die Logik wäre, die Schweiz würde aufhören mit dem Steuerwettbewerb, sodass andere Länder Steuergeld bei sich behalten und dann würden mehr investieren in Klimaschutz.
Ja, dort kommt ja immer der Einwand, wo man muss sagen, der ist berechtigt. Ja, wenn die Schweiz aufgeht, dann gehen halt gewisse Unternehmen wieder anderen Orten her, Irland, Luxemburg, wo teufere Steuern haben. Also ich glaube, das Steuerwettbewerbsproblem, ich glaube, es ist tatsächlich ein Problem, lässt sich eigentlich nur global lösen. Und mit dieser OECD-Steuerreform, die das eigentlich weltweit ein bisschen koordinieren wollte, hat man zumindest im Ansatz etwas gehabt. Und die Schweiz, ich habe dort viel darüber geschrieben, die Schweiz hat das von Anfang an torpediert mit Irland zusammen, hat sich eingesetzt, dass man den Steuersatz möglichst tief runtertut. Und auch, wo es um die Umsetzung ist gegangen, in der Schweiz hat man versucht, quasi, dass die Steuergelder, die man jetzt einnimmt, indem man die OECD-Mindeststeuer hat, dass die wieder zurückverteilt werden an Kantone, Kantonen. Also sagen wir, Zug bekommt jetzt ganz viel Geld. Und was hat Zug mit dem Geld gemacht? Man hat es wieder zurückverteilt mit Subventionen und Forschungsinvestitionen an Unternehmen. Also man hat das eigentlich 3-4 Jahre torpediert. Und ich glaube tatsächlich, irgendwann muss es eine gewisse Harmonisierung von der Steuern weltweit geben.
Weil damit der Klimaschutz kann erfolgreich sein.
Ja, also noch einmal, wir brauchen einfach viel, viel mehr Investitionen und die Privaten bringen es nicht. Also das ist einfach zu wenig.
Aber das ist eine interessante Frage. Jetzt nicht nur global, sondern auch in der Schweiz wird dann viel gesagt, ja, wir müssen uns jetzt an die Hitze anpassen. Das wird massivste Investitionen bedürfen. Also wir müssen nur schon eine Klimaanlage zu bauen, kostet sehr viel Geld. Da haben wir noch nicht über Entsiegelung und Begrünung etc. etc. geredet. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir ein bisschen fehlt im Moment. Wir diskutieren das sehr praktisch, wie kann man sich vor der Hitze schützen, sehr akut. Aber die grosse Frage, die langfristige Frage ist genau das. Woher kommt das Geld?
Wer zahlt
das Geld? Und wie verteilen wir das? Und dort bin ich, das ist der Punkt, wo ich sehr ratlos bin, weil ich habe zum Beispiel gefunden, die Klimafondsinitiative, wo wir darüber abgestimmt haben, ich habe den Vorschlag nicht brillant gefunden. Und er hat ein paar grosse Höcke. Was mich frustriert hat als Journalist, der die Debatte verfolgt, ist Unsachlichkeit von dieser Debatte, also das grosse Teil, insbesondere vom auch mittebürgerlichen, sozialliberalen Milieu, gar nicht erst auf die Debatte eingehen. Also wir führen kaum Debatten im Zusammenhang mit dem Klima über Geld. Wer soll zahlen? Wie soll man zahlen? Und ich finde den Vorschlag von dir jetzt interessant, aber ich glaube, er verweist auch wieder ein bisschen auf ein Problem, weil wir sind dann immer sehr schnell bei entweder Ideen, die sehr utopisch sind, die sehr global sind, die sehr, sehr gross sind, wo wir alle wissen, das wird nicht übermorgen passieren, und gleichzeitig sehr, sehr konkrete Handlungsfragen, wo wir jetzt gerade eingreifen können. Und das ist etwas, was mich seit längerem so ein bisschen frustriert, dass die ganzen Diskussionen immer so oszillieren zwischen diesen zwei Polen. Ich habe immer das Gefühl, es bleibt so ein bisschen bei dem hängen. Nachher ist es 2 Monate heiss, dann diskutiert man wieder. Und im September, wenn es wieder kühler wird, ist es wieder vorbei.
Ich glaube, die Schwierigkeit von diesen grossen Fragen, die ihr beide findet, muss man stellen, die ich auch finde, muss man stellen, natürlich, ist, wie schafft man es denn, sie zum Stellen, damit sie nicht lähmend wirken? Also ich merke das jetzt in dieser Diskussion. Wenn du, Yves, auf die ganz grosse Ebene gehst mit dem Steuerwettbewerb und was alles müsste, welche Schrauben oder nicht welche Schrauben, welche Weichen anders müssten gestellt werden. Also ich meine, das überfordert mich einfach. Es lähmt mich fast. Und darum finde ich es auch wichtig, dass man im Kleinen kann bleiben, weil dort hat jeder Einzelne halt Handlungsspielraum. Und ich glaube, das ist wichtig.
Ich finde die Diskussion, die wir haben, gerade sehr symptomatisch. Weil wir haben ja die Frage gestellt, hey, was gibt es eigentlich noch zu sagen? Und ich frage mich gerade, vielleicht ist die Frage ein bisschen gross gewesen, weil Klimaerwärmung als solches überfordert nicht einmal unser alles System, überfordert uns als Menschen, sondern es überfordert eben bis zu einem gewissen Grad auch unsere Diskussion und die Art und Weise, wie wir mit so Fragen umgehen, weil sie stellt alles in Frage. Und das macht es so unglaublich schwierig.
Ist das jetzt ein Eingeständnis, dass der Podcast uns überfordert hat, die Folge?
Nein, ich glaube nicht. Ich war einst in einer SRF-Club-Sendung, wo wir die Frage diskutiert haben, wieso das Wetter so politisch ist. Und ich bin aus dieser Diskussion raus. Und ich war so frustriert, weil ich gefunden habe, die Diskussion ist so gescheitert. Und ich glaube, es ist vor allem darum gescheitert, weil man sie abschliessend Fragen beantworten. Und das klappt einfach nicht. Darum haben wir die Podcast-Folge heute auch so offen gestaltet.
Vielleicht nur noch ganz zum vielleicht auch noch ein bisschen positiv zu sagen, gut, es ist sehr kompliziert und vielleicht überfordert es uns auch, aber eigentlich also haben wir gewissen Konsens und ich glaube, das sind wir als Medien auch in der Pflicht, eben genau all die Fragen oder all die Diskussionen von der Klimaanlage bis zu der Steuerpolitik voranzutreiben. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, ich befürchte, dass sich das irgendwie die Debatte so ein bisschen verwischt. Aber also eigentlich ist es jetzt wie nötig, dass man nach dem Hitzesommer einfach all die Fragen auch medial weitertreibt, um dort irgendwie etwas zu erreichen.
Und das haben wir jetzt hier gemacht. Danke vielmals für den Austausch von euren Ideen. Zum Schluss zur Auflockerung habe ich gleich noch eine unverfänglichere Frage für euch. Und zwar, was ist eigentlich euer Lieblingswetter?
Okay. Wie kommt gerade Thomas Bucherli in seinen...
Wer ist das? Kannst du schnell erklären?
Wer ist der Thomas Bucherlitz?
Ja, wir kennen doch nicht alle, oder? Jetzt schauen nicht mehr, alle Fernsehen.
Seit einer Ewigkeit der Chef von SRF Meteo.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Herzlich willkommen hier bei SRF Meteo.
Ich begrüße ganz herzlich hier bei SRF Meteo, meine Damen und Herren.
Ob er jetzt gerade pensioniert worden ist oder wird. Und wir haben ihn mal interviewt und ihn gefragt, was ist ihr Lieblingswetter? Und er hat tatsächlich gesagt, der Nebel.
Ist das auch dein Lieblingswetter?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich wohne am Bodensee. Es ist mega schlimm im Winter. Mein Lieblingswetter ist eigentlich schon sommerlich. Einfach nicht 35 Grad, sondern eher 25.
Yves?
Mein Lieblingswetter ist so im Herbst, so gegen die 5 Uhr am Abend am Strand, wenn ich in der Badhose im Sand sitze und so die Sonne mir noch so leicht wärmt und so eine leichte Brise durchgeht und so ein bisschen der Herbst sich ankündigt. Das finde ich, das sind die schönsten Momente im Jahr für mich.
Sehr gut.
Tschüss.
Mein Lieblingswetter ist der Moment, die 2 Minuten nach dem Sommergewitter, wenn alles ganz ruhig ist.
Oh, sehr schön.
Und die Vögel langsam wieder von pfeifen und sich alles wieder langsam aufwärmt und man im Optimalfall nicht muss arbeiten. Das ist mein Lieblingswetter. Das wär's gsi. Das war die neueste Folge von der guten Frage, der Podcast für alle, wo genug haben von einfachen Antworten und der Podcast, der sich manchmal sehr komplexe Fragen stellt, die man auch gar nicht so leicht beantworten kann. Diskutiert haben Angelika Hardegger, die Wegelin, ich bin Delia Blühle. Produziert hat der Podcast Laura Bachmann. Wie immer findet ihr die zitierten Bücher und Zeitungsartikel in den sogenannten Shownotes. Wir sind wieder zurück. Unser Podcast gibt es weiterhin wie gewohnt alle 2 Wochen, jeweils am Dienstag. Wenn ihr Kritik oder einen Input habt, schickt uns ein SMS oder eine Sprachnachricht an 079 507 6059 oder ein E-Mail an audio@republik.ch. Evangelika, ich wünsche euch ein möglichst kühlen Nachmittag. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.
Gut. Thema erledigt.
Thema erledigt, aber nicht gelöst.
Nicht gelöst. Das wird das Motto sein von der heutigen Folge.